Hallo und herzlich willkommen bei Pferd und Mensch in Balance, dein Podcast zu den Themen Hufgesundheit, stressfreie Hufbearbeitung und dem Aufbau einer vertrauensvollen Pferd-Mensch-Beziehung. Ich bin Sarah Suhrmann, Hufpflegerin, Pferdeverhaltensberaterin und Wirtschaftspsychologin und du bekommst von mir in diesem Podcast jede Woche hilfreiche Tipps und Wissen, um die Hufgesundheit deines Pferdes zu stärken und eine vertrauensvolle Beziehung zu deinem Pferd auf- und auszubauen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder die Michelle Dagertz zu Gast, die schon mal ganz zu Anfang, ich glaube in Folge 3 war es, hier im Podcast war. Da haben wir über das selektive Fressen und das Fressen draußen auf Spaziergängen gesprochen. Und heute wollen wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema Darmmikrobiom. Michelle, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Stell dich doch mal vor für die Hörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Ja, sehr gerne. Auch hallo von mir. Und ich freue mich auch sehr, dass ich nochmal Gast sein darf in deinem Podcast. Genau, mein Name hast du ja gerade schon gesagt, Michelle. Und ein bisschen das Thema, mit dem ich mich beschäftige, hast du auch schon angeschnitten. Vor allem das Darmmikrobiom beim Pferd. Und da insbesondere natürlich verbunden mit dem Thema Fütterung. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich von meiner Ausbildung her und auch von der Arbeit, die ich im Moment mache, bin ich Biotechnologin und arbeite vor allem in der Forschung, an der Mikrobiomforschung quasi, und beschäftige mich da mit Mikrobiomen bei verschiedenen Tieren und auch beim Menschen, ursprünglich aber eigentlich nicht beim Pferd. Und das ist quasi meine Selbstständigkeit geworden, weil ich durch mein eigenes Pferd darauf gekommen bin, dass das Mikrobiom auch bei den Pferden eine extrem wichtige Rolle spielt und da mir einfach auch Informationen gefehlt haben, die quasi so direkt auch aus der Forschung kommen, die wir auch umsetzen können für unsere Pferde. Und so habe ich mich selbstständig gemacht mit diesem Thema und habe mittlerweile einen Online-Kurs zum Thema mikrobiomfreundliche Pferdeernährung und auch einige Futtermittel jetzt seit ungefähr einem Jahr, die ich eben auch entwickle, basierend auf diesen Forschung und auch den Erfahrungen von mir über die letzten Jahre.
Ja, ein super spannendes Thema, Michelle. Ich habe ja deinen Online-Kurs auch durchlaufen und muss sagen, dass der echt total wertvoll und hilfreich war. Und ich meine Pferde inzwischen auch komplett nach dieser mikrobiomfreundlichen Ernährung füttere. Und das war für uns tatsächlich auch nochmal ein Game-Changer. Aber lass uns doch mal vorne einsteigen und erzähl doch mal, was es eigentlich mit dem Darmmikrobiom auf sich hat.
Ja, das mache ich auf jeden Fall gerne. Also ein Darmmikrobiom haben alle Tiere. Das unterscheidet sich aber ziemlich stark. Also wir Menschen haben ein ganz anderes als die Pferde. Und bei den Pferden hat das Darmmikrobiom eine ganz besondere Bedeutung, auch bei anderen Pflanzenfressern, weil diese Pflanzenfresser eigentlich die Pflanzen, die sie aufnehmen, selber als Tier quasi gar nicht verdauen könnten. Dafür brauchen sie die Mikroorganismen. Also das Mikrobiom ist das sind die Mikroorganismen, dass man die eben im Darm leben, auch in anderen Teilen des Verdauungstraktes, also auch der Magen hat sein eigenes Mikrobiom. Und diese Mikroorganismen helfen dem Pferd eben überhaupt ihre Nahrung verdauen zu können. Also die sorgen dafür, dass diese komplexen Pflanzenfasern quasi aufgeschlossen werden und dass daraus überhaupt Energie gewonnen wird. Also man geht davon aus, dass der allergrößte Teil der Energiegewinnung aus der Nahrung beim Pferd wirklich durch das Mikrobiom passiert. Und daneben hat das Mikrobiom aber auch eine super wichtige Rolle, vor allem für das Immunsystem, also die Immunregulierung, aber auch Nährstoffe, die es zur Verfügung stellt, also zum Beispiel die B-Vitamine, verschiedene Aminosäuren oder auch kurzkettige Fettsäuren, die sehr, sehr wichtig sind für das Pferd. Und so hat das Mikrobiom wirklich eine entscheidende Funktion. Und man sagt mittlerweile auch, dass so Tiere, also wie die Pferde oder auch wie wir Menschen, dass wir eigentlich Holobionten sind. Also dass wir gar nicht ein einzelner Organismus sind, sondern dass wir quasi eine Summe von ganz vielen verschiedenen Organismen sind, die so eben auch wie ein eigenes Ökosystem bilden und auch nur in dieser Gemeinschaft und Symbiose gut funktionieren. Und dementsprechend ist das Mikrobiom natürlich auch oder Störungen des Mikrobioms stark mit verschiedenen Erkrankungen verbunden, die wir auch bei unseren Pferden sehen.
Was sind das vor allem für Erkrankungen? Sind das gerade diese Stoffwechselthemen, die wir auch aus dem Hufrehebereich kennen? Oder kannst du das irgendwie eingrenzen, welche Erkrankungen da besonders
Ja, also ich
mit
glaube,
dem
wenn
Mikrobiom
man sucht,
zusammenhängen?
Wenn man sucht, dann findet man tatsächlich, würde ich mal fast sagen, zu eigentlich jeder Erkrankung irgendwie eine Verbindung, aber besonders gut untersucht bei Pferden ist es vor allem auch mit so typischen Stoffwechselerkrankungen, also Insulinresistenzen zum Beispiel, aber auch den ganzen allergischen Erkrankungen, die ihren Ursprung da haben. Das sind so ganz typische, aber man kann genauso gut, findet man Verbindungen, und da gibt es auch Untersuchungen zum Beispiel zu neurodegenerativen Erkrankungen, also PPID. Auch da kann es ja wiederum eine Verbindung zu den Hufen geben, oder auch zu Problemen in der Lunge, Hautproblemen, natürlich auch, da denkt man ja auch sofort dran, dann Probleme des Verdauungstraktes, also ob das jetzt zum Beispiel Magengeschwüre sind oder Darmentzündungen, die stehen natürlich auch in ganz direkter Verbindung mit dem Mikrobiom.
Ja, bei der mikrobiomfreundlichen Ernährung sind ja vor allem die pflanzlichen Komponenten durchaus von Bedeutung und von Wichtigkeit. Und wir haben ja jetzt gerade die Situation, dass viele anfangen mit dem Anweiden und da eine große Diskussion immer entsteht. Weidet man jetzt an, weidet man nicht an, macht man es eher ein bisschen später? In deinem Kurs hast du das ja auch sehr schön aufgeschlüsselt, dass gar nicht die Weide an sich das Problem ist, sondern die Beschaffenheit der Weide. Welche Auswirkung hat diese Weide auf das Darmmikrobiom?
Ja, genau. Also das ist ja auch was, wo ich im Kurs viel drüber rede, dass wir die Weide erst quasi so gefährlich gemacht haben für die Pferde. Einerseits dadurch, dass wir diese strikte Trennung oft haben zwischen Sommer und Winter, also zwischen Heufütterung und Weidefütterung, und viele Pferde dann im Winter gar keinen Grashalm bekommen. Es gibt natürlich auch andere Modelle, wo das dann besser funktioniert und wo die Leute ja auch berichten, dass die Pferde sich quasi selber anweiden, wenn sie so eine wirklich ausreichend große Winterweide dann haben. Das ist einerseits einmal das Problem, dass wir diese künstliche ja quasi Notwendigkeit zur Umstellung haben, wo wir natürlich dann auch als Menschen, wir haben ja diese Situation herbeigeführt, auch besonders vorsichtig mit umgehen müssen, weil die Bakterien, die durch das Aufnehmen von Gräsern, vor allem von frischem, kurzem Gras gefördert werden, ganz andere sind als die, die durch das typische Heu, gerade wenn das eher langhalmig ist, also das, was wir uns als Pferdebesitzer vielleicht wünschen, eher so ein zuckerärmerer, später erster Schnitt zum Beispiel, das sind ganz andere Bakterien, die durch so ein Heu gefüttert werden. Und diese Umstellung muss man natürlich dann ja entsprechend gut begleiten, dass das quasi sanft passiert, weil es sonst wirklich große Probleme geben kann. Also da ist ein Stichwort die fermentative Azidose. Das ist quasi wenn zu viel leicht verdauliche Kohlenhydrate, also Zucker, aufgenommen werden, die nicht im Dünndarm schon fermentiert oder aufgenommen werden, sondern dann überspringen oder überschütten quasi in den Dickdarm und da eigentlich gar nicht so ihren Platz haben, dann sorgt es dafür, dass es da eine Dysbiose gibt, die dann relativ schnell dafür sorgt, dass der pH absinkt in diesen Darmabschnitten und dadurch einerseits es zu einem Massenabsterben von Bakterien kommt und auch zu einer Toxinfreisetzung, und auch bestimmte Bakterien vermehren sich nochmal, die auch Toxine freisetzen, und das kann dann wirklich diese typische Hufrehe durch falsches Anweiden quasi hervorrufen. Aber da würde ich auch sagen, da sind wir mittlerweile eigentlich so gut sensibilisiert, dass die meisten ja da vorsichtig genug vorgehen beim Anweiden. Und mein Tipp ist da auch immer, dass man die Pferde, wenn es irgendwie geht, gar nicht so komplett vom Gras entwöhnt. Also dass man ihnen auch, wenn man jetzt keine Winterweide hat, im Winter einfach die Chance gibt, zum Beispiel beim Spazieren oder selbst wenn es nur auf dem Weg zum Reitplatz ist, sie einfach ein bisschen Gras fressen zu lassen und damit dann nicht diese komplette Entwöhnung des Mikrobioms vom Gras zu verursachen im Winter. Das wäre da jetzt so ein Tipp. Das ist jetzt halt Thema Frühlingsgras. Es gibt da natürlich bei der Weide, könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, ne, was es noch für ungeeignete Dinge auf der Weide gibt, die für Probleme sorgen. Aber das ist jetzt gerade, glaube ich, so das aktuelle Thema, ne, beim Anweiden. Und natürlich, je
Ja.
später man jetzt anfängt, die auf die Wiese zu lassen, desto geringer ist dann auch schon der Zuckergehalt und desto einfacher wird es auch. Aber ich glaube, das Wichtigste ist es wirklich hier, quasi langsam und vorsichtig anzuweiden und die Pferde im besten Fall sogar über den ganzen Winter am Gras gewöhnen zu lassen. Und dann ist da zumindest auch nach meiner Erfahrung, gibt es da wenig Probleme beim Anweiden.
Ja, da wirklich auch individuell zu gucken. Es gibt ja auch
Genau.
regional unterschiedlich so, Ja, unterschiedliche Wetterbedingungen, so unterschiedliche Weiden, dass man das ja auch wahrscheinlich nicht so für alle genau sagen kann. Oft ist ja so die Empfehlung, am 1. Mai fängt man an irgendwie mit der Weidesaison. Aber in der einen Region ist das Gras noch total kurz, vielleicht auch, weil die Weide im Vorjahr viel zu kurz abgefressen wurde. In anderen Bereichen hat sie sich gut regeneriert und ist schon höher gewachsen. Und das macht ja auch dann durchaus einen Unterschied für die Pferde.
Auf jeden Fall. Und das kann auch jedes Jahr wieder anders sein. Also wir gucken wirklich individuell jedes Jahr, wann weiden wir an, weil zum Beispiel letztes Jahr war das Gras um diese Zeit schon viel höher als dieses Jahr, weil es deutlich trockener ist. Und das kann halt auch wirklich von Jahr zu Jahr dann variieren. Und da sollte man dann wirklich auch schauen und das entsprechend anpassen und nicht den 1. Mai und dann vor allem auch nicht 1. Mai und dann sind alle Wiesen offen, die Pferde können da machen, was sie wollen und dann ist angeweidet, ne? Also das ist dann, da hat man dann nicht nur das Problem von möglicherweise Rehe, sondern vor allem natürlich auch Koliken und so weiter und so fort.
Magst du noch mal was zur Bedeutung von sekundären Pflanzenstoffen für die mikrobiomfreundliche Pferdeernährung sagen?
Ja, auf jeden Fall total gerne. Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Genau, also sekundäre Pflanzenstoffe, das sind Stoffe, die Pflanzen quasi bilden und die nicht eine direkte Bedeutung für den Stoffwechsel der Pflanze haben. Also so wie jetzt zum Beispiel Aminosäuren oder Zucker oder meinetwegen auch Mineralstoffe. Das sind Stoffe, die, also es ist jetzt auch kein Luxus für die Pflanze, sage ich mal, weil es hört sich ein bisschen so an, aber sondern die machen die auch mit einem bestimmten Ziel quasi, aber es sind keine Stoffe, die direkt für den Metabolismus der Pflanze benötigt werden. Und diese Stoffe bilden sie unter anderem auch vor allem zur Abwehr von Pflanzenfressern, weil wir haben ja in der Evolution diese Entwicklung der Pflanzenfresser zusammen mit den Pflanzen und da werden dann immer wieder, also es gibt dann quasi wie so einen Wettrüsten zwischen den Pflanzenfressern, also es sind jetzt auch nicht nur so große wie unsere Pferde, sondern das kennt man zum Beispiel auch von Insekten und dann wiederum den Pflanzen, die versuchen sich vor dem Verbiss zu schützen, weil sie wollen ja auch überleben und dann wiederum die Pflanzenfresser, die sich anpassen an diese sekundären Pflanzenstoffe, damit auch umzugehen, weil das sind dann teilweise wirklich Stoffe, die quasi so für die Abwehr in erster Linie mal gedacht waren von den Pflanzen zum Beispiel auch gegenüber Mikroorganismen. Deshalb sind auch häufig solche Pflanzenstoffe antimikrobiell oder haben auch eine Pil Wirkung gegen Pilze. Dafür setzt man sie dann eben auch ein, gerade Heilpflanzen wegen diesen verschiedenen Wirkungen. Und man geht mittlerweile auch davon aus, dass die Pflanzenfresser quasi ja auf die Pflanzenstoffe auch angewiesen sind, weil sie sich eben im Laufe der Evolution mitentwickelt haben mit den verschiedenen Pflanzenstoffen, die die Pflanzen quasi haben. Und was wir Menschen dann wieder gemacht haben, ist diese Bildung von den Pflanzenstoffen bei verschiedenen Pflanzen. Das sind zum Beispiel auch Obst oder Gemüse, dass wir das quasi versucht haben wegzuzüchten, weil das einerseits einen bitteren Geschmack teilweise natürlich macht und andererseits der Pflanze Energie nimmt, weil es wird nicht direkt für den Metabolismus benötigt und wir die Pflanzen dann zum Beispiel durch Pestizide oder irgendwas anderes natürlich schützen vor den Pflanzenfressern. Und das hat dann dazu geführt, dass die Ernährung von unseren Pferden, wenn sie so standardmäßig mit Heu oder mit Weide, also mit so einer quasi vom Menschen geschaffenen Weide ist, dass die dann sehr pflanzenstoffarm geworden ist. Und das ist wiederum ein Problem einerseits beim Pferd für den gesamten Stoffwechsel, weil eben diese Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen fehlt und andererseits auch für das Mikrobiom, weil genau diese Vielfalt auch dafür sorgt, dass das Darmmikrobiom beim Pferd vielfältig ist. Und das ist ein ganz wichtiger quasi Parameter für ein gesundes Mikrobiom beim Pferd, dass wir da eine Vielfalt haben. Und man sieht da eben auch deutliche Unterschiede zwischen Mikrobiomen von domestizierten Pferden und da auch nach Domestizierungsgrad, also je künstlicher die quasi gehalten werden, dass man da immer größere Unterschiede sieht zu wildlebenden Pferden, die wirklich dann eher noch die Möglichkeit haben, große Gebiete zu begehen oder dort selektiv zu fressen und da auch nicht nur Gras aufnehmen, sondern verschiedene andere Pflanzen, die dann gerade reich sind an sekundären Pflanzenstoffen oder teilweise natürlich auch die Gräser in ihren Ursprungsformen noch reicher sind. Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich versuche immer darauf hinzuweisen, dass man diese Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen wieder ins Leben der Pferde versucht einzubringen. Dafür muss man jetzt nicht die Pferde auswildern oder den ganzen Paddock bepflanzen, wobei das natürlich eine tolle Möglichkeit ist, wenn man das machen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Und das hat nach meiner Erfahrung einfach super viele positive Auswirkungen, auch auf verschiedene Stoffwechselerkrankungen, aber gerade eben auch auf das Darmmikrobiom.
Hast du da ein paar Tipps für die Zuhörerinnen, wie man das umsetzen kann in der Praxis?
Ja, also beispielsweise, wenn man das, wenn man die Möglichkeit hat und das machen kann mit dem Pferd, wenn man spazieren geht oder zum Beispiel auch beim Ausreiten, vielleicht kann man dann, wenn man mit Gebiss reitet, was nehmen, wo man das Gebiss irgendwie ausschneiden kann oder so, dass man den Pferden zwischendurch immer mal wieder eine kleine Pause gibt unterwegs zum selber snacken. Also gerade im Wald, wenn die Pferde dann Blätter fressen, also im Moment sind zum Beispiel, gerade sind ja die Buchen grün geworden, die gerade die frischen Buchenblätter sind oft beliebt bei den Pferden und enthalten zum Beispiel viele Gerbstoffe als sekundäre Pflanzenstoffe, dass sie sich da einfach ein bisschen was selber suchen können. Das finde ich immer so die schönste Möglichkeit. Dafür braucht man natürlich erstens ein Pferd, mit dem man ins Gelände gehen kann, dann auch noch ein Gelände am Stall. Und also genau, man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man jetzt nicht in irgendwelchen Bereichen die Pferde fressen lässt, also direkt an einem frisch gespritzten Acker oder wo besonders viele Hunde hingehen als Hundeklo. Da muss man natürlich schon nachschauen. Aber ansonsten finde ich das eine schöne Möglichkeit. Und wenn das nicht geht, kann man dem Pferd natürlich vielleicht auch von einem Spaziergang im Wald was mitbringen, ein paar kleine Äste schneiden oder aus dem eigenen Garten, wenn man das hat, so dass man quasi frische Pflanzen so am Stall anbietet. Und wenn das alles nicht geht, dann gibt es natürlich auch die einfache Möglichkeit, Futtermittel zu kaufen, also zum Beispiel bestimmte Kräutermischungen oder irgendwas anderes, wo man dann gezielt die sekundären Pflanzenstoffe mit in die Futterschüssel reingibt beim Pferd.
Ja, super hilfreiche Tipps. Dann kann man das direkt am Stall mal ausprobieren und gucken. Und ja, ich habe ein Pferd tatsächlich, die da lange gebraucht hat, bis sie das wirklich so angenommen hat, zu fressen. Also da darf man auch durchaus ein bisschen Haltevermögen zeigen. Also die hat das frische Grün manchmal angeguckt, als wenn ich sie vergiften wollte. Und mittlerweile frisst sie auch, wenn ich da Baumschnitt reinschmeiße. Gerade Hainbuchen sind da sehr beliebt und Weiden. Also das frisst sie mittlerweile auch. Es hat halt nur eine ganze Zeit gedauert. Sie war da sehr schnücksch.
Ja, das kenne ich auch. Also gerade wenn wenn die Pferde das noch nicht kennen, dann brauchen die ein bisschen. Und wir haben das jetzt gerade auch erst wieder am Stall quasi durch ein oder durch zwei junge Pferde, die mit dabei sind jetzt, dass die sich das auch wirklich unterwegs beim Spazieren von den Alten abgucken. Also mein Fionier, der frisst schon sehr viel oder schon seit langem sehr viel im Wald selektiv, und dass die Jungen sich das dann wirklich auch mit anschauen und dann auch mit ausprobieren und auch selber da auf die Idee kommen, dass man auch außer Gras noch andere Pflanzen fressen kann, ne?
Ja. Jetzt wird ja häufig angenommen, dass gerade auch bei der mikrobiomfreundlichen Pferdeernährung so künstliche Supplementierungen völlig verboten sind und dass man das nicht tun sollte. Das ist ja aber nicht so, wie es eigentlich gedacht ist. Magst du da noch was zu erzählen? Wie stehst du zu synthetischen Mineralstoffen, die man supplementieren kann?
Ja, gerne, weil das ist auch natürlich eine häufige Frage, die ich so bekomme. Und ich habe schon die Basis, dass man, oder das ist auch das, was ich weitergebe, dass man die Pferde so natürlich wie möglich ernährt und vor allem auf natürliche Vielfalt setzt und damit auch dann viel schon abdecken kann von dem Bedarf, was ein Pferd hat, also sowohl von den Grundbausteinen quasi, als auch von den verschiedenen Mineralstoffen, ob es jetzt Mengen oder Spurenelemente sind. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn wirklich ein Mangel vorliegt, und es kann halt auch tatsächlich passieren, je nachdem, was man eben auch für eine natürliche Grundlage hat, dass man dann durchaus auch synthetisch supplementieren kann. Aber ich bin da halt einfach viel gezielter unterwegs, als das so Standard ist. Also der Standard ist ja, würde ich mal sagen, dass man ein synthetisches Mineralfutter füttert, wo dann alle Mineralstoffe, alle Vitamine, die teilweise sogar auch Vitamine, die ein Pferd wirklich gar nicht benötigt, weil das für die kein Vitamin ist, können die selber herstellen, ist da alles drin enthalten. Und das ist wirklich für mich ein Riesenproblem, weil das einerseits für das Darmmikrobiom wirklich schwieriger ist, die ganze Zeit diese Mineralstoffe zu füttern, die oft auch antimikrobiell wirken. Also zum Beispiel von Zink kennen wir das, von Kupfer kennen wir das. Eisen ist so ein Mineralstoff, der vor allem die Vermehrung von pathogenen Mikroorganismen füttert, die sich auch fördert, die sich auch von zum Beispiel Blut ernähren, also von einem eisenhaltigen ja, Bestandteil des Körpers. Und da kann man sich halt wirklich alleine nur durch die Fütterung von so einem fertigen Mineralfutter Dysbiosen ja, heranziehen, die man dann halt auch nicht los wird, weil man dieses Mineralfutter ja wirklich dann konstant jeden Tag gibt. Und meine Strategie ist es da, dann gezielt zu gucken, wo hat mein Pferd vielleicht einen Mehrbedarf und oder auch einen Mangel über die schon vielfältige Ernährung. Und also der dann vielleicht trotzdem auftritt und dann halt gezielt zu supplementieren und vor allem auch zu schauen, ob diese Symptome, die ich vielleicht als Mangel interpretiert habe, da kommt man ja zum Beispiel auch auf die Hufe, also eine schlechte Hornbildung oder sprödes Horn oder Hufe, die einfach ausbrechen, schauen, ob das dann mit so einer kurweisen Gabe von einem Mineralstoff, also hier zum Beispiel Zink oder Kupfer, ob das wirklich besser wird. Und wenn das nicht besser wird, dann könnte man halt die Ursache auch woanders suchen, also gerade bei ausgebrochenen Hufen dann vielleicht zum Beispiel auf die Hufbearbeitung auch mal schauen. Dass man da halt ja so minimalistisch wie möglich vorgeht und so wenig wie möglich stört und vor allem dann auch auf Mineralstoffe setzt, die nicht über den Dünndarm hinaus in den Dickdarm gehen, sondern wirklich im Dünndarm schon optimal aufgenommen werden, damit sie nicht im Dickdarm das Mikrobiom belasten. Und das ist dann auch so eine häufige Frage, die ich bekomme, weil ich dann vor allem mit Proteinchelaten arbeite, also mit Verbindungen gerade von Zink und Kupfer, die kommen auch in Pflanzen als Kofaktoren von Enzymen vor, also in Verbindung mit Protein, werden deshalb halt auch in dieser Verbindung besonders gut aufgenommen vom Pferd. Und da wird oft gesagt, dass das ja quasi ein trojanisches Pferd wäre. Also man trickst den Körper aus, denn denkt, er nimmt eine Aminosäure aus und auf und dann nimmt er aber eigentlich einen Mineralstoff auf, dass das so gar nicht quasi möglich ist, den Körper so auszutricksen, weil das genauso in der Natur auch funktioniert, dass man diese Verbindung hat. Und dann ist eben nämlich immer auch die nächste Frage, die ich dann stelle, wenn man dann stattdessen ein anorganisches Salz füttert, was schlecht aufgenommen wird, was dann hinterher in den Dickdarm kommt, da Bakterien hemmt, was man dann gewonnen hat, wenn man der Meinung war, das Pferd hatte einen Mangel, zum Beispiel an Zink, und man füttert jetzt Zinksulfat. Das wird aber nicht aufgenommen, sondern geht einmal durch den ganzen Darm durch, hat da seine antimikrobiellen Effekte und der Zinkmangel ist trotzdem nicht behoben, dass das irgendwie so dann ja auch im Umkehrschluss gar nicht sinnvoll ist. Und das ist quasi das, was ich so auch unter mikrobiomfreundlicher Mineralisierung verstehe, also als Basis wirklich die natürliche Vielfalt. Und ich denke auch, dass man viele Pferde komplett natürlich ernähren kann. Also habe ich auch selber die Erfahrung gemacht mit meinen eigenen Pferden und dann eben gezielt, falls es nötig ist, mit mikrobiomfreundlichen Mineralstoffen am besten auch kurweise zu supplementieren, weil man durch diese kurweise Fütterung auch dafür sorgt, dass man nicht dauerhaft diesen Selektionsdruck quasi auf die Bakterien im Darm hat, dass die überleben, die zum Beispiel besonders gut Zink auch vertragen oder Kupfer oder welchen Mineralstoff auch immer.
Und da
Genau.
dann ja auch schauen, dass man nicht immer alles gleichzeitig ins Pferd gibt,
Genau.
sondern wirklich auch abwechselt, damit sich die einzelnen Mineralstoffe gegenseitig auch nicht hemmen.
Genau, ja, richtig, genau. Das ist auch immer sowas, wo ich dann die fertigen Mineralfutter, das Konzept auch nicht richtig verstehe, wenn sich zum Beispiel gerade Zink und Kupfer in ihrer Aufnahme hemmen, das dann wirklich dauerhaft gleichzeitig zu füttern. Ja, das ist dann teilweise auch wirklich wie mit Kanonen auf Spatzen schießen und ein bisschen die Annahme, am besten gibt man alles immer dauerhaft, dann hat man auf gar keinen Fall einen Mangel, aber das gar nicht so im Bewusstsein ist, dass man wirklich auch schlimme Nebenwirkungen davon haben kann, ne?
Ja, das war übrigens auch die größte Erkenntnis, die ich aus deinem Kurs mitgenommen habe, gerade in Bezug auch auf die Hufgesundheit, das Thema mit dem Zink und dem Kupfer. Und dann, wenn man sich mal wirklich unterschiedliche Standardfuttermittel anschauen, die auch den Zusatz haben, sie sind extra für den Huf gemacht.
Ja.
Und dann sieht man diese hohe Konzentration an Zink und Kupfer, die
Ja.
ja regelmäßig dann über einen langen Zeitraum ja oft auch in das Pferd reingefüttert wird. Also das war für mich auch nochmal eine große Erkenntnis, auch bei Pferden, wo wir in der Hufbearbeitung schon auf einem guten Weg waren und ja, ich immer gefragt wurde, was füttert man denn? Und ich gesagt habe, naja, ich kann dir sagen, was wichtig ist für den Huf, aber welches Futtermittel da gut ist, da habe ich einfach zu wenig Ahnung von. Das war meine Motivation, auch deinen Kurs tatsächlich zu machen. Das war aber wirklich dann in diesen Fällen, wo wir wirklich kein Hufwachstum hatten und immer sprödes Horn nochmal ein echter Gamechanger da an so Einzelkomponenten nochmal dran zu gehen und mal zu sagen, wir gehen mal weg von diesem konventionellen, fertig zusammengemischten Pelletfutter hin zu, wir versuchen es mal auf einem natürlichen Weg und da einfach mal zu variieren. Das hat in vielen Fällen da echt vieles verändert.
Das freut mich auf jeden Fall, dass du da auch so viel dann mitnehmen konntest für deine Arbeit. Und das sind auch wirklich die, also für mich so die in Anführungsstrichen schlimmsten Fälle von Mineralstoffüberversorgung, die ich so gesehen habe, also auch in meiner Beratungstätigkeit. Wenn ich dann, also wenn die Menschen dann schon ein Mineralfutter füttern, da ist teilweise dann Zink auch beispielsweise schon überdosiert, weil das ja auch ein sehr beliebter Mineralstoff ist. Und dann kommt da oben drauf noch das Huffutter XYZ und dann kommen da teilweise wirklich Zink- und Kupfermengen und teilweise auch Selenmengen zustande, die wirklich schon schwierig werden, ne? Und man hat es gar nicht so natürlich im Kopf und will ja auch seinem Pferd was Gutes tun. Das wird auch gesagt, das ist wichtig für die Hornbildung und ja, es geht dann aber manchmal sogar wirklich nach hinten los, ne?
Ja, in Bezug auf die Hufgesundheit, was ist da aus deiner Perspektive besonders wichtig?
Ja, also da würde ich auch vor allem sagen, dass man schaut auf seine Zusatzfutter mal, was ist da alles drin, weil klar, wir wissen, dass Zink und Kupfer sind wichtig für die Hornbildung. Das sind eben Kofaktoren, also die wirken so, dass sie quasi einen Enzym, also den kleinen Baumaschinen, die dann die verschiedenen Sachen herstellen in den Hufen, dass sie die erst aktivieren. Und dafür werden zum Beispiel Zink und Kupfer benötigt, also für die Bildung von Keratin und Kollagen, aber auch Elastan, also es sind verschiedene Strukturen, molekulare Strukturen, die das Hufhorn dann bilden, dass man da natürlich schaut, dass es keinen Mangel gibt, aber das sind schon eher in den seltensten Fällen wirklich dann die starken Zink- oder Kupfermängel, die da zu den Problemen führen. Natürlich sollte davon genug da sein, aber man sollte es auch auf gar keinen Fall übertreiben. Und auch wirklich schauen, hat das jetzt einen Effekt auf die Hornbildung oder nicht. Also das sind so die typischen Mineralstoffe, auf die ich achten würde. Wo ich mehr drauf gucken würde, was glaube ich häufiger ein Problem ist, ist, dass die Grundbausteine für die Hornbildung überhaupt vorhanden sind. Und das sind eben bei diesem Keratin, Kollagen und auch Elastan sind es vor allem Proteine. Also das sind Strukturen, die aus Proteinen gebildet werden. Und dass man da eben schaut, ob das Pferd ausreichend mit Proteinen versorgt ist. Und da insbesondere auch die schwefelhaltigen Aminosäuren im Hinterkopf hat, die dafür sorgen, dass es diese Schwefelbrückenbindung gibt, die dann die quasi die Struktur und auch die Stabilität vom Horn gewährleisten. Also dass man auf die Proteinversorgung schaut. Dann kann man natürlich auch noch schauen, ein bisschen auf die Selenversorgung. Also in beide Richtungen. Da schaue ich vor allem aber auch eher auf die Also auf chronische Selenüberversorgung, also wenn wirklich Futter gegeben werden mit synthetischem Selen und dann vielleicht auch mehrere verschiedene Futtermittel, das kann auch wirklich für die Hufe schnell zum Problem werden, weil wir da schon wissen, dass Selen einfach die Hornbildung stört und man beispielsweise diese Einschnürungen bekommt oder auch Verbreiterungen von der weißen Linie bis hin wirklich zu so ja quasi Symptomen wie von der Hufrehe, ne? Dass das auch durch so eine Selenüberversorgung ausgelöst werden kann. Und auch indirekt kann Selen die Insulinsensitivität herabsetzen. Und wir wissen ja auch, dass Insulinresistenzen eine Verbindung zur Hufrehe haben und da dann eben auch wieder zu Problemen führen, ne? Dass man darauf schaut. Und ich würde da eben auch weniger dann fertige Futtermittel geben, wo dann Zink, Kupfer, Selen und dann meistens ist noch Biotin mit drin. Da gibt es jetzt auch nicht die wissenschaftliche Evidenz, dass Biotin immer das Hornwachstum verbessert, sondern da ist die Forschungslage auch gemischt, würde ich sagen. Und die meisten Pferde nehmen über ihre Nahrung genug Biotin auf, beziehungsweise das Darmmikrobiom stellt es auch her, dass man so ein Futter gar nicht benötigt für gesundes Hornwachstum, sondern dass man vor allem auf die Proteinversorgung schaut. Das ist ja auch was, was wir im Frühjahr oft bemerken können, wenn die Pferde wieder auf die Wiese kommen, wächst auf einmal das Horn viel schneller, müssen viel öfter bearbeiten, weil die dann eben durch das frische Gras auch wieder eine erhöhte Proteinaufnahme haben. Also, dass man darauf schaut, Zink und Kupfer im Hinterkopf behalten, aber auf keinen Fall jetzt so überversorgen.
Ja, Protein in Bezug auf Hufe höre ich immer noch, dass das durchaus auch kritisch gesehen wird, weil es irgendwann vor zig Jahren mal, glaube ich, kommuniziert wurde, dass Protein auch durchaus an der Hufrehe mit beteiligt sein kann oder dafür verantwortlich sein kann. Da braucht man aber, soweit ich das jetzt mitgenommen habe, relativ lange,
Ja.
bis man Protein tatsächlich überdosiert und
Ja.
so überversorgt, dass es auch zum Problem wird, oder?
Ja, und vor allem, dass es Hufrehe auslöst, ist wirklich schon sehr, sehr lange jetzt quasi entkräftigt, diese Hypothese. Das war mal eine Hypothese, genau wie es immer noch eine These ist, dass Proteine Sommerekzem auslösen. Das ist einfach, weil, was ich jetzt gerade ja schon gesagt habe, dass oft die Hufrehe oder auch das Sommerekzem kommen zeitlich zusammen zusammen mit dem Anweiden. Und da ist aber dann nicht das Protein im Gras schuld, sondern es sind andere Faktoren im Gras, also eben zum Beispiel die leicht verdaulichen Zucker bei der Hufrehe oder beim Ekzem sind es dann eher auch Allergene, die das sein können im Gras, die dann dafür sorgen, oder natürlich auch die Mücken, die dann auch mit der Anweidesaison zum ersten Mal wieder auftreten, zu dieser quasi Korrelation sorgen oder zu dieser Korrelation führen. Aber da gibt es eben keine Verbindung, dass es dann die Proteine sind im Gras, die diese Probleme machen. Und klar kann man auch mit Proteinen überversorgen. Da wird man dann aber eher Probleme bei den quasi Entgiftungsorganen bekommen oder auch bei den Umbauorganen, also bei der Leber oder bei den Nieren, weil die dann dafür sorgen müssen, dass diese Proteine wieder aus dem Körper rauskommen. Allerdings ist da die Toleranz beim Pferd auch einfach sehr hoch. Und es geht jetzt ja auch nicht darum, dass das Pferd dauerhaft überversorgt wird, sondern dass wir einfach erstmal anfangen, den Bedarf zu decken, weil das gerade im Winter, wenn jetzt nur Heu gefüttert wird, oft schon problematisch sein kann, mit dem Heu überhaupt den Proteinbedarf zu decken. Und wenn man dann einen leichten Überschuss hat, wird das vom Pferd auch einfach gut toleriert und führt nicht zu Sommerekzem oder zu Hufrehe, sondern eher im Gegenteil, die Proteine werden halt einfach benötigt, sowohl für gesunde Haut als auch für gesunde Hufe, weil gerade eben auch Kollagen ist ein wichtiger Bestandteil genauso von der Haut von den Pferden. Und wenn da die Proteine fehlen, dann kann es auch zur Störung der Hautbarriere führen. Und es gibt dann auch zum Beispiel Untersuchungen, die zeigen, dass so ein Supplement mit Proteinen auch die Symptome von Sommerekzemen verbessern kann. Also nur als Beispiel, weil das da auch so oft, also die Proteine werden so oft als die Schuldigen gesehen. Aber ich bin eigentlich eher der Meinung, dass viele Pferde mit Protein unterversorgt sind und dass teilweise auch die Bedarfswerte entweder relativ niedrig angesetzt sind oder wir haben ja auch oft diese Bänder, also so Rahmen von unterem bis oberen Bedarfswert, dass man sich eher im oberen Bereich orientieren sollte als im unteren. Und das ist ja auch was, was man gut ausprobieren kann. Also ich würde jetzt auch nie empfehlen, dass man jetzt von jetzt auf gleich, weiß ich nicht, dem Pferd noch 2 Kilo Luzerne dazu gibt, sondern dass man sich natürlich langsam herantastet, das Pferd beobachtet und auch schaut, ob sich so Probleme zum Beispiel bei den Hufen oder bei der Haut, beim Haar vielleicht verbessern lassen dadurch.
Ja, kann da auch nochmal ja, aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe eine Stute, die jetzt seit 3,5 Jahren ungefähr bei mir ist. Die hat sich hier in dem ersten Jahr fast blutig geschubbert. Die konnte ich im Sommer gar nicht ohne Decke laufen lassen, weil die wirklich sich so gejuckt hat. Natürlich mit Sicherheit auch aufgrund der Kriebelmücken. Die hat vorher an der Nordsee gelebt und ist dann bei uns in die Region gekommen. Das war mit Sicherheit auch ein Umschwung, aber ich habe sie auch von der Fütterung her umgestellt. Sie hat bei mir einen Fohlen gekriegt und dann wurde mir natürlich auch empfohlen, da so Standard-Stuten-Leistungsfutter reinzukippen und das hat tatsächlich nicht geholfen. Oh Wunder. Und ich habe sie dann jetzt über die Zeit immer mehr auf natürliche Fütterung umgestellt und letztes Jahr konnte ich sie schon ohne Decke laufen lassen. Da hat sie sich zwar trotzdem immer noch geschubbert und die Mähne hat ein bisschen gelitten, aber sie hat sich nicht mehr blutig geschubbert. Und jetzt, toi, 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 haben wir Mai und sie hat sich bisher, zumindest habe ich es noch nicht gesehen, noch gar nicht geschubbert. Und letztes Jahr um diese Zeit hat sie schon angefangen. Also das konnte ich ganz gut
Gut.
aufgrund meiner Fotodokumentation
Ja.
nochmal nachvollziehen. Und da hatte sie schon ein bisschen Mähne und Schweif gelassen im letzten Jahr zu dieser Jahreszeit. Und dieses Jahr, toi, 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 scheint es nochmal ein bisschen besser zu sein. Also der
Ja.
Organismus braucht da auch Zeit, sich wirklich umzustellen und dran zu gewöhnen. Und wir sind jetzt
Ja.
wirklich, also ich fütter inzwischen auch ja, nach den Empfehlungen vollständig aus deinem Kurs und probiere da auch immer mal so ein bisschen aus. Und es scheint gut zu funktionieren. Und ich bin gespannt, wie wir jetzt über den Sommer kommen. Ich werde weiter berichten.
Ja, genau, Bericht auf jeden Fall, weil das ist ja auch immer spannend. Und gerade diese allergischen Erkrankungen, das sind auch wirklich die, die am längsten brauchen, um da eine Verbesserung zu sehen. Deshalb umso schöner, dass du da jetzt schon was bemerkst. Und ja, es ist ja auch einfach immer so ein komplexes Zusammenspiel, ne, zwischen den verschiedenen Faktoren. Und das ist dann schön, wenn man da Ergebnisse sieht. Und ich habe es zumindest auch schon gesehen, dass wir schon super viele Kriebelmücken, also super viele Kriebelmücken schon wieder unterwegs sind.
Ja,
Also
genau.
zumindest hier bei uns, gerade durch diesen milden Winter. Also es ist jetzt nicht so, dass gerade keine Mücken da sind, dass sie sich deshalb nicht kratzt, ne?
Nee, bei uns ist auch schon viel an Viechern unterwegs, also
Ja.
weil wir hier auch in einer sehr feuchten Region sind. Also
Ja.
wir haben direkt so einen kleinen Fluss bei uns hier vorbei fließen und da sind auch immer super viele Viecher
Ja.
unterwegs. Und da kann man sehen, dass es einfach schon ja, durchaus einen positiven Effekt hat, allein diese Fütterung. Und mit Sicherheit auch noch andere Faktoren, wie dass sie mehr in der Arbeit ist, dass sie mental langsam gelassener wird. Ne? Das kommt mit Sicherheit auch dazu. Aber so, ja, es ist immer ein Gesamtpaket, was man betrachten
Ja,
muss. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, du hast ja angefangen, auch selber Futtermittel herzustellen, Michelle. Wie bist du dazu gekommen und ja, was kriegt man bei dir für Futtermittel?
Ja, also ich bin da, also eigentlich hatte ich das nie vor, muss ich ehrlich sagen. Das war wirklich, ich habe ja auch angefangen mit Futtermittelberatung, die biete ich jetzt mittlerweile nicht mehr an, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Aber ich habe einfach immer das Problem gehabt, dass die quasi Stoffe oder die Futtermittel, die ich gerne den Pferden empfohlen hätte, weil ich weiß aus meiner Arbeit zum Beispiel mit anderen Tieren oder auch mit Menschen, dass die funktionieren und wie die funktionieren, dass ich die hier für Pferde nicht bekommen habe in Deutschland. Und da mussten meine Kunden dann oft entweder in anderen Ländern bestellen, was dann schwierig war, gerade Großbritannien nach dem Brexit war sehr, sehr schwierig, oder dass man halt gesagt hat, ich würde den und den Stoff quasi füttern und sie mussten dann selber schauen, wie sie den kriegen, weil es anders nicht ging, weil man jetzt auch keine Nahrungsergänzungsmittel für Menschen so direkt dann einfach für Pferde empfehlen kann, ne? Und das hat mich dann irgendwann so, ja, quasi zur Verzweiflung gebracht, dass ich dachte, es kann nicht sein, dass diese ganzen eigentlich schon ziemlich gut untersuchten Futtermittel, die es in anderen Ländern schon seit zig Jahren gibt, auch für Pferde, dass es die hier einfach nicht gibt und dass es irgendwie möglich sein muss. Und hätte das aber, glaube ich, trotzdem alleine nicht angefangen, sondern mich hat dann eine ehemalige Kundin kontaktiert, die halt auch durch diese Beratung nach ja, vielen, vielen Jahren auch verschiedensten Futtermittelberatungen bei ihrer Stute einen Durchbruch hatte, wo sie eigentlich dachte, dass sie nicht mehr zu retten ist, quasi, ob wir das irgendwie zusammen machen wollen. Und ja, das haben wir dann gemacht und es war ein langer Weg, weil das natürlich nicht, also es ist alles andere als einfach, weil das ist natürlich auch sehr stark reguliert aus gutem Grund, die Herstellung von Futtermitteln, dass wir angefangen haben vor, ich glaube, jetzt 1,5 Jahren mit der Gründung der Firma und vor ja jetzt wirklich 1 Jahr das erste Futtermittel rausgebracht haben. Und mittlerweile haben wir, müsste jetzt lügen, ich glaube 7 oder 8 Futtermittel im Sortiment und ich arbeite immer noch an Ideen, die ich umsetzen möchte, weil da natürlich noch viel mehr ist. Und das sind vor allem Futtermittel, beispielsweise haben wir ein Postbiotikum. Das ist ein Produkt, was also Postbiotikum heißt, das ist ein Stoff, der normalerweise von Mikroorganismen hergestellt wird, ein positiver Stoff. Und das ist eine kurzkettige Fettsäure, Butyrat heißt die oder Buttersäure. Das ist die wichtigste kurzkettige Fettsäure, die auch im Pferdedarm vom Mikrobiom hergestellt wird und die der auch wichtigste Nährstoff ist für die Darmschleimhaut. Und bei Pferden mit Dysbiosen kommt es da eben zu einer herabgesetzten Produktion von diesem Butyrat. Und das steht wiederum in Verbindung, und das ist auch bei Pferden untersucht, mit Insulinresistenz, mit Allergien, mit zum Beispiel auch PPID und diversen anderen Problemen. Und da kann man eben dafür sorgen, dass man ein Mikrobiom wieder fördert und ansiedelt, was viel Butyrat produziert und erstmal dem Pferd auch hilft, indem man dieses Butyrat zufüttert. Und das hat aber eben auch den positiven Nebeneffekt, dass das quasi dafür sorgt, dass Bakterien dann wie merken, dass in dem Darm eine gute Atmosphäre ist für Butyratproduktion, sage ich mal. Also die können das wie riechen und sich dann da auch wieder besser ansiedeln. Das heißt, wenn man das dann kombiniert, so ein Futtermittel mit einer mikrobiomfreundlichen Fütterung und auch mit einer Förderung von Vielfalt, dann kann man das Mikrobiom auch wieder dahin bewegen, dass es selber genug Butyrat produziert und gibt da quasi so diesen Anstoß, hat aber auch so eine erste Hilfe in Anführungsstrichen. Also das ist eins unserer Produkte. Und dann, also ich will jetzt nicht alle vorstellen, das wird ein bisschen viel, aber vielleicht noch unsere Produkte für den Magen, die basieren auf aus einer Pflanze aus Südamerika, die es hier nämlich in Deutschland als Futtermittel auch noch nicht gab, in Großbritannien aber beispielsweise, und mit der ich einfach sehr, sehr viele gute Erfahrungen gerade bei langwierigen Magenpatienten gemacht habe. Und die wir jetzt eben auch importieren. Wir überprüfen die natürlich auch immer genauestens. Das ist immer auch so eine Sorge, eine verständliche Sorge natürlich von Kunden, wenn das aus Südamerika kommt. Wir gucken uns an, sind da irgendwelche Pestizide drin, sind da Pflanzenstoffe drin, die vielleicht schädlich sein können, dass wir eben da ein qualitativ hochwertiges und auch sicheres Futtermittel haben, mit dem wir dann Pferde vor allem mit, ja, Problem im Magen, also Magenschleimhaut, aber auch Darmschleimhaut so helfen können.
Ja.
Genau. Ja, und dann haben wir noch mikrobiomfreundliche Mineralstoffe, verschiedene andere Produkte, aber das sind jetzt so die beiden wichtigsten, wobei das Produkt für den Glukosestoffwechsel haben wir auch noch was, aber das muss ich jetzt nicht noch vielleicht erklären, das wird ein bisschen
Genau,
viel.
da kann man sich ja im Internet auch
Genau, kann man sich
informieren. Wir
angucken.
verlinken das hier auch nochmal unter den Shownotes. Dann könnt ihr
Ja.
da, wenn ihr Bedarf habt, gerne auch mal reinschauen und euch informieren.
Genau.
Ja. Wenn man jetzt tiefer einsteigen möchte in das Thema oder sich beraten lassen möchte, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, Michelle? Was hast du da an Angebot geschaffen?
Ja, im Moment habe ich vor allem meinen Online-Kurs, der wirklich auch sehr umfangreich ist und der dieses Konzept der mikrobiomfreundlichen Ernährung weitergibt, aber auch gerade gedacht ist für die Therapie von Dysbiosen und auch für die Hilfe von den bei den verschiedenen Zivilisationserkrankungen, die mit dem Mikrobiom in Verbindung stehen. Das ist wirklich ein umfangreicher Kurs, wenn man tief in das Thema einsteigen möchte und wenn man die Zeit und das Interesse da auch hat. Und da freue ich mich auch, dass da viele das, also dass es bei vielen der Fall ist, wie bei dir jetzt zum Beispiel. Man kann aber natürlich auch, wenn man jetzt wirklich schnelle Hilfe braucht, sich entweder direkt an mich wenden und ich empfehle dann eine Therapeutin oder auch bei mir auf der Website habe ich verschiedene Therapeuten verlinkt, die ich empfehlen kann, weil ich eben, wie gesagt, selber keine Beratung mehr anbiete. Das ist einfach zeitlich nicht mehr möglich, aber da gibt es ganz viele tolle Therapeuten, die ich auch schon seit längerer oder seit langer Zeit empfehle, die dann genauso gut helfen können und die zum Beispiel meinen Kurs absolviert haben und dieses Konzept der mikrobiomfreundlichen Ernährung einfach auch schon kennen und praktizieren und die dann wirklich weiterhelfen können. Und bei Fragen zu unseren Futtermitteln oder wir bieten generell auch natürlich Produktberatung auch sehr ausführlich an, kann man uns auch schreiben. Und da ja, gucken wir auch dann umfangreich und geben auch Tipps, die über die Futtermittel jetzt hinausgehen. Da kann man sich auch an uns wenden, aber ich würde schon empfehlen, dass wenn man gerade schon länger Probleme hat, also längerer Krankheitsverlauf oder größere Probleme, dass man sich dann einen Therapeuten holt, der sich die Situation wirklich im Detail auch anschaut und da dann direkt helfen kann und auch wirklich umfangreich dann unterstützen kann bei so einer Umstellung auf die mikrobiomfreundliche Ernährung.
Ja, super, danke dir. Das verlinken wir auf jeden Fall alles und dein Instagram-Kanal finde ich auch sehr empfehlenswert. Den würde ich auch nochmal mit verlinken, weil man da einfach auch nochmal so ein bisschen Einblicke bekommt, sich nochmal das ein oder andere durchlesen kann. Und auf deiner Internetseite hast du ja auch so ein paar Blogbeiträge, die man sich anschauen kann, wenn man erstmal gucken möchte, ob das Thema für einen relevant und spannend ist, kann man da auf jeden Fall mal einsteigen und sich erste Informationen holen.
Ja, stimmt. Gut, dass du das sagst, habe ich ganz vergessen. Da, also ich versuche schon auch immer viel kostenlos Inhalte zu teilen, weil ich
Ja.
auch, also ich brenne auch wirklich für diese Forschung und auch für die Studien und ich glaube, dass es sehr interessant und hilfreich ist für viele. Und ja, man kann da auch einfach oder ich kann über dieses Thema auch einfach stundenlang reden, aber das muss ja auch nicht für jeden dann so detailliert sein und man kann da auch ganz gut mit Blog oder mit Instagram-Beiträgen einsteigen und sich mal ein bisschen ein Bild machen. Ja.
Ja, dafür ist es ja mittlerweile gut, dass es so viele Möglichkeiten auch
Ja.
online gibt, da zu arbeiten und sich zu informieren und das finde ich toll und ja, ich glaube, dir geht es da ähnlich wie mir mit dem
Ja.
Thema Hufe. Da könnte ich auch stundenlang drüber
Ja.
reden. Und ja, das ist einfach, wenn man da brennt für sein Thema, finde ich immer schon mal eine gute Basis, dass man den Leuten dann auch gut zuhören kann und wirklich ja, was mitnehmen kann.
Ja, das
Ja.
stimmt.
Vielen Dank für deine Zeit, liebe Michelle. Es war wieder ein sehr informatives Interview mit dir und es freut mich immer sehr, wenn du hier zu Gast bist und ja, freue mich mehr von dir zu hören und vielleicht ja, wiederholen wir das ja hier in dem Rahmen nochmal.
Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung.
Hab einen schönen Tag. Bis dann.
Dir auch. Tschüss.